Ich lese jetzt den Predigttext aus dem Lukasevangelium, aus dem 12. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Es ist ein ziemlich stotziger Bibeltext. Inzwischen strömten Tausende von Menschen zusammen und es war ein solches Gedränge, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Doch Jesus sprach zunächst nur zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und damit meine ich ihre Heuchelei. Denn sie breitet sich aus, so wie ein Sauerteig das ganze Brot durchsäuert. Aber nichts bleibt für immer verborgen, sondern eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht, und dann werden alle Geheimnisse enthüllt. Deshalb sollt ihr wissen, was ihr im Dunkeln sagt, werden am helllichten Tag alle erfahren. Und was ihr ins Ohr flüstert, wird man von den Dächern rufen. Meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann 5 von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Das sage ich euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem wird auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes nicht stehen. Wer abfällig über den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird keine Vergebung finden. Wenn sie euch in den Synagogen vor Gerichtsherren oder ihr vor Richtern und Machthabern verhört werdet, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Liebe Gemeinde, vor 200 Jahren gab es unter den Fürsten eine sonderbare Mode. Sie errichteten in ihren Schlossparks Einsiedeleien. Beileibe nicht, weil sie so fromm waren und dort Zeiten im Alleinsein vor Gott zubringen wollten. Nein, sie fanden bloß, es sehe so romantisch aus in diesen großen Schlossanlagen. Diese Einsiedeleien besetzten sie mit Eremiten. Man nannte sie auch Zier-Eremiten oder Schmuck-Eremiten. Das war damals ein richtiger Beruf. Und man musste dazu durchaus kein Interesse am Glauben haben. Hauptsache, man war bereit, so zu tun, als bete man oder lese die Bibel, wenn jemand lustwandelnd vorbeikam. War die Stelle eines Ziereremiten frei, so suchte man per Anzeige einen neuen. Meldete sich dann einer, dann wurde er mit Brille, Kutte und Bibel versehen und musste nun solch fromme Figur mimen. Und meldete sich keiner, so soll es gar vorgekommen sein, dass man kurzerhand eine Holzpuppe in die Klause setzte. So viel zu diesen Ziereremiten. Ja, was soll jetzt das mit uns zu tun haben, mit unserem Text vor allem? Ja, liebe Gemeinde, gleich nicht viel unseres Christentums diesen Ziereremiten? Es sieht wie echt aus, Aber es scheint nur so. Um diese Frage geht es heute. Erstens, was ist Heuchelei? Hütet euch vor der Heuchelei, sagt Jesus zu seinen Jüngern, im Hinblick auf ihren zukünftigen Dienst im Reich Gottes. Es gibt ja vor allem ein klassisches Beispiel für Heuchelei, welches ich als Pfarrer immer wieder zu hören bekam. Man sagte mir, dass vor allem Kirchgänger und unter diesen besonders die regelmäßigen, die sogenannten Kirchenspringer, Heuchler seien. Sie würden sich am Sonntag gerne in der Kirche zeigen, aber während der Woche alles andere als ein christliches Leben führen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann ist es ein gutes Beispiel für Heuchelei. Wir wollen es als Anfrage an uns gelten lassen. Trotzdem wurde ich meistens den Eindruck nicht los, dass man das Argumentieren mit den Kirchenspringern eher zur Selbstverteidigung brauchte. Jesus sah in der Heuchelei ein großes Hindernis für das Leben in der Nachfolge. Er selber war das reinste Gegenteil eines Heuchlers. Er war immer transparent, wie wir es heute ausdrücken würden. Er war zutiefst echt. Alles Doppelbödige war ihm zuwider. Wo er unter uns Formen von Sonntagschristentum erkennen kann, möchte er uns zu einem ganzheitlicheren Christenleben verhelfen. Wo er bei uns vorgeschobene Kulissen und vorgespieltes christliches Theater entdeckt, da möchte er uns zu Offenheit und Echtheit führen. Wo wir irgendeinen kirchlichen Schein zu bewahren versuchen, da möchte er uns eigentlich zum schlichten Gemeindesein anleiten. Wir leben manchmal eher von christlichen Illusionen als von geistlichen Tatsachen. So bringt es der ehemalige evangelische Bischof der württembergischen Landeskirche, Pfarrer Theo Sorg, relativ deutlich auf den Punkt. Ich zitiere ihn. Christliche Illusionen von der Wiege bis zur Bahre. Taufen, die keine Taufen im vollen Sinn sind. Konfirmationen, die nichts befestigen. Kirchliche Trauungen, die christliche Ehen vortäuschen. Kirchliche Bestattungen, die die Verlogenheit unseres christlichen Lebens nur mühsam verdecken. Zitat Ende. Ziemlich happig. Aber von Pfarrer Theo Sorg weiß ich, dass er seine Kirche liebte und voll zu ihr stand. Aber gerade weil er seine Kirche liebte, stellte er eben auch kritische Fragen. Wo er in der Kirche nur so den Markt der Möglichkeiten sah und häufig auch den Markt der Unmöglichkeiten entdeckte, da fragte er in seiner sehr direkten, offenen Art eben nicht wie ein Heuchler, der lediglich den Schein wahren will. Und ich denke, auf die Dauer gesehen werden wir unserer Kirche mehr Schaden zufügen, wenn wir den Schein wahren wollen, um ja nicht anstößig zu sein. Kirche kann nie davon leben, dass sie bloß harmlos und stabilisierend wirkt, wie man das heute so gerne sagt. Es könnte ein Scheinfriede sein, ein so tun als ob, eben Heuchelei. Wir spielen noch ein bisschen Kirchlis. Der zweite Punkt, Menschen und Gottesfurcht. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Liebe Gemeinde, ist es nötig, sich öffentlich als Christ zu bekennen? Muss ich mit anderen Menschen über Jesus reden? Soll ich meinen Glauben an ihn und meine Erfahrungen mit ihm Menschen meiner Umgebung mitteilen? Ist das nicht arrogant? Ich bin doch nicht besser. Ich möchte mich doch nicht abheben. Vom Glauben reden, das ist doch eher etwas Sektiererisches. Zudem ist es mir peinlich, den Namen von Jesus in den Mund zu nehmen. Ich spreche lieber vom Herrgott oder von einer höheren Macht. Ist das überhaupt die Frage, ob man vom Glauben reden muss, soll oder darf? Ich glaube nicht. Die Frage lautet anders, nämlich, wen fürchte ich, die Menschen oder Gott? Wenn es mir peinlich ist, über den Glauben zu reden, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen, von ihm her Stellung zu beziehen, dann muss ich mich doch fragen, ob ich die Menschen mehr fürchte als Gott. Menschenfurcht ist ein großes Hindernis, nicht nur im Glauben, generell im Leben. Wie viel, wird verdorben durch Menschenfurcht. Liebe Gemeinde, wir können uns doch nicht Christen nennen und gleichzeitig Angst haben, unseren Glauben an Jesus zu bekennen. Gerade die Taufe war in biblischen Zeiten dieses öffentliche Bekenntnis, welches auch durchaus unangenehme Folgen haben konnte. In späteren Zeiten konnte man einen Kopf kürzer werden, wenn man sich taufen ließ. Dabei geht es selbstverständlich nicht nur um ein Bekenntnis mit Worten, aber auch. Das Bekenntnis zu unserem Herrn, zu Jesus Christus, ist nicht eine Zugabe für solche, die noch etwas frömmer sein wollen. Nein, es ist die natürliche Folge unseres Glaubens. Der Heilige Geist ist dort mit uns, wo wir uns eindeutig zu Jesus halten. Und ihn auch bekennen und nach seinem Vorbild zu leben versuchen. Wenn Jesus es so klar sagt, dass er sich zu denen bekennen werde, die sich zu ihm bekannt haben, dann muss uns dies doch betroffen machen. Betroffen darüber, dass wir oft feige und verängstigt geschwiegen haben. Wo wir uns eindeutig auf die Seite Jesu hätten stellen können oder müssen. Und das könnte mit einem falschen Gottesbild zusammenhängen. Wo Gott nur als der Herrgott gesehen wird, der stets auf Abruf zur Verfügung steht, wenn man gerade Hilfe braucht, da ist kein klares Bekenntnis gefragt. Aber da, wo es um seinen Sohn Jesus Christus geht, der uns zur Nachfolge ruft, da reicht dann christliche Heuchelei nicht mehr weiter. Gott wird in unserem Text ja so gut und so besorgt gezeigt. Er ist der Gott, der sich sogar um die Spatzen kümmert, die man zu Spottpreisen handelt. Und er ist der Gott, der sogar unsere Haare auf dem Kopf gezählt hat. So gut ist er. Keine Kleinigkeit ist ihm zu unbedeutend, heißt dies ja mit anderen Worten. Er ist um uns besorgt, selbst da, wo es tatsächlich um kleine Fragen geht. Es sind Ausdrücke seiner unermesslichen Liebe und Treue. Wie dürfen wir ihm da nicht vollstes Vertrauen schenken? Wie ist es unter solchen Voraussetzungen noch möglich, dass wir uns um seinetwillen vor Menschen fürchten? Und nun noch drittens, und das ist ein bisschen ein Spezialthema, unter Christen nicht ganz unbekannt und trotzdem die schwerste Sünde. Jesus hat keine Sündenkataloge erstellt, in denen er die unterschiedlichen Preise und Bußen für entsprechende Sünden festgelegt hätte. In den Augen Jesu gibt es eigentlich nur Todsünden. Das wissen die, die die Bibel kennen, schon lange. Paulus sagt, der Tod ist der Sünde Sold. Oder ein bisschen heutiger ausgedrückt, der Tod ist die Folge unserer Sünden. Und ist der Lohn, der ausbezahlt wird. Sünde führt immer zum Tod. Zum geistlichen Tod. Unabdingbar. Und nun hören wir, jeden, der etwas gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Es geht um die sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist. Viele sensible Christen fürchten sich davor, diese Sünde schon begangen zu haben. Vor allem solche, die zusätzlich noch zu Depressionen neigen. Ich gebe einen guten seelsorgerlichen Rat weiter. Alle, die sich fürchten, diese Sünde schon begangen zu haben, können davon ausgehen, dass sie nicht unter dieses Mahnwort Jesu fallen. Warum? Darum, weil Jesus etwas ganz Bestimmtes sagen will, was in eine ganz andere Richtung weist. Jesus denkt eben an die Pharisäer, die auch mithören. Er denkt daran, dass hier Menschen sind, die unablässig die Möglichkeit gehabt haben, Gott kennenzulernen. Aber es waren Menschen, wie sie scharenweise auch heute in unserem Land vorkommen. Menschen, die die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen, sein Wort zu hören, aber diese Gelegenheit nicht wahrnehmen. Sie gehen Gott und seinem Wort fortgesetzt und wieder besseres Wissen aus dem Weg. Sie verschließen sich bewusst und willentlich ihre Augen und Ohren. Sie lassen Gott abblitzen und tun dies so lange, dass sie schlussendlich gar nicht mehr merken, wenn er immer noch vor ihnen steht. Das ist Verstockung, von der Jesus mehrmals gesprochen hat. Je länger man in diesem Zustand verharrt, umso hartnäckiger wird er. Und am Schluss kommt es so weit, dass man das Böse gut und das Gute böse nennt. Und erst dann tritt die Sünde wieder den Heiligen Geist ein. Es kommt zu einem Zustand, in dem keine Reue mehr möglich ist. Wenn man sich nicht einmal mehr bewusst ist, dass man gesündigt hat, wenn das Gute seine Anziehungskraft verloren hat, dann können wir keine Reue mehr empfinden. Bewusste Verstockung trotz besseren Wissens, bewusste Ablehnung des versöhnenden Handelns Jesu Christi, Ablehnung seines erlösenden Todes am Kreuz. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will uns ja alles lieb machen, was wir durch Jesus haben. Wenn wir alles bewusst ablehnen und darin auch verharren, dann stehen wir unter dem Gericht, diese Sünde getan zu haben. Zum Schluss, wir ehren den Heiligen Geist, wenn wir Christus ehren. Christus können wir nur ehren, wenn wir ihm darin vertrauen, was er über sich selber gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ihn, Jesus, hat es alles gekostet. Nur für uns hat er diesen schweren Weg zum Kreuz eingeschlagen. Können wir denn überhaupt anders, als ihm dankbar zu sein? Amen.